Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Die Corona-Zeit hat die deutschsprachigen Theater in Sinnkrisen und Existenzängste gestürzt, aber auch erfinderisch und kämpferisch werden lassen. Es wird wieder gespielt, die analogen Bühnen stückweise zurückerobert. Zugleich ist das Internet als neuer Spiel- und Bühnenplatz entdeckt worden. Die Social-Media-Plattform TikTok zum Beispiel. Was dort alles möglich ist und wie die Theater sich online Inspiration holen können, besprechen wir gleich mit dem Autor und Dramaturgen Konstantin Küspert. Die Geschichte von Sarah Cooper ist eine Erfolgsgeschichte aus der Corona-Zeit. Eine New Yorker Stand-up-Comedian produziert auf der Social-Media-Plattform TikTok während des Lockdowns kurze Videos, in denen sie lippensynchron Worte von Donald Trump nachspielt. Die Follower- und Nutzerzahlen springen in Millionenhöhe und auch Genregrößen wie Ben Stiller oder Jerry Seinfeld zeigen sich begeistert. Wie viel Theater in den Clips und dem Erfolg von Sarah Cooper steckt, hat sich unser Kritiker Matthias Dell angeschaut.
Sarah Cooper macht, was jedes Kind macht. Sie nutzt TikTok, genauer die Funktion zur Lippensynchronisation, die das soziale Netzwerk populär gemacht hat. Aber sie macht etwas anders, sie macht etwas besser, selbst als die Leute, die ebenfalls Worte des US-Präsidenten performen, die sich etwa dieses Trump-Statement vom Beginn der Corona-Krise nehmen.
It may get bigger, it may get a little bigger, it may not get bigger at all, we'll see what happens, but regardless of what happens, we're totally prepared.
Und dann das, was Trump zur möglichen Ausbreitung des Coronavirus sagt, die größer werden könne oder auch nicht, selbstironisch auf den eigenen Körper, den eigenen Hintern beziehen. Die Gefahr der Pandemie wird in diesen Clips als Gefahr des Dickerwerdens, des Zunehmens verwitzelt. Und bei der hohlen Pointe der Rede,
regardless of what happens, we are totally prepared,
verweisen die Performerinnen dann souverän auf die Dehnbarkeit der Jogginghose oder beißen gleich lustvoll in ein Stück Pizza. Das sind klassische Parodien, Registerwechsel vom Großen ins Kleine. Ein Globalproblem wird auf eine damit verbundene Alltagssorge runtergebrochen. Was einen guten Witz ergibt, aber noch kein Theater. Das führt aus Sarah Cooper auf, weil sie in ihren Clips die Worte Trumps ernst nimmt.
Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or?
Den Durchbruch für Cooper bedeutete das Video mit Trumps Vorschlag, sich Desinfektionsmittel gegen Corona zu spritzen. Den Irrsinn dieses Ratschlags führte Cooper vor, indem sie versuchte, ihn nachzuspielen. Kniend in der eigenen Küche, wo die Reinigungsmittel stehen, in der Hand eine Flasche Allzweckreiniger zum Sprühen. Während Cooper die Lippen zu Trumps Worten bewegt, liest sie auf dem Etikett der Flasche wie auf der Suche nach einer Gebrauchsanweisung. Oder hält die Düse in die Armbeuge oder vor die Augen, um Ausprobieren vorzuspielen. Wie verdammt noch mal würde man Desinfektionsmittel in den eigenen Körper bekommen.
But it sounds interesting to me.
Was die Clips so interessant macht, Sarah Cooper inszeniert Trumps Worte in ihren eigenen vier Wänden. Es gibt Requisiten und es gibt ein Publikum. Wenn neben der Sarah Cooper, die Trump gibt, noch eine andere Sarah Cooper ins Bild kommt, die als Adressatin von Trumps Worten herhalten muss.
And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it.
Etwa wenn der Präsident in seinen meandernden Monologen die Angaben der Experten, die ihn umgeben, missversteht und umdeutet. Sie haben gesagt, es sei noch nicht erwiesen, ob Desinfektionsmittel dem Menschen helfen könne, aber sie würden es testen. Und bei diesem Sie zeigt die zweite Sarah Cooper als verunsicherte Randgestalt fragend auf sich, weil sie sich in diesem Clip angesprochen fühlt.
And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting.
Der entscheidende Clou ist aber Coopers Versuch der Verkörperung von Trumps Worten. Wenn die schwarze Komikerin Anfang 40 in einem Businessblazer mit verschränkten Armen und wippendem Oberkörper die Chefgesten nachstellt, die bei Trump selbstverständlich sind, entsteht ein Bruch. Und dieser Bruch macht etwas sichtbar, was Trump sagt und wie er es sagt.
And I tested very positively in another sense. So this morning, yeah, I tested positively toward negative, right? So no, I tested perfectly this morning. Meaning I tested negative.
Sarah Coopers Körper funktioniert wie ein Dementi, das Trump dekonstruiert. Die Worte, die der weiße, mächtige Mann sagt, wären undenkbar als Worte, die von einer Frau of Color gesprochen werden. Sie wären genau das, was Sarah Cooper jetzt aus ihnen macht, wenn sie probiert, sinnvolle Gesten und Mimiken dafür zu finden. Lächerlich.
Ich muss erstmal wirklich mir quasi diese Art zu sprechen so ein bisschen aneignen. Und was mir dann halt auffällt, ist, wie schwer das ist und wie wenig das eigentlich auch mit mir zu tun hat.
Sagt die deutsche Tänzerin und Choreografin Joanna Tischkau. Tischkau hat im letzten Jahr eine Theaterarbeit herausgebracht, die ebenfalls auf Lip-Syncing basierte. Play Black, eine wilde Hatz in wechselnden Kostümen durch die Popgeschichte in lauter Originalschnipseln. Roberto Blanco, Mariah Carey, Michael Jackson. Die vorher dicht und klug komponierte Audiospur lief ab und drei Performerinnen, zwei schwarz, eine weiß, versuchten sie mit den Gesten und Images auszufüllen, die damit verbunden werden. Durch die Trennung von Körper und Stimme wurde das Künstliche, das Hergestellte betont. Ein originär theatraler Vorgang. Joanna Tischkau.
Ich glaube schon, dass das auch eine Frage ist, die man direkt ans Theater richten kann. Wie wird Authentizität hergestellt? Wann glaube ich einer Figur oder wann glaube ich, dass sie diese Figur ist oder wie sie das spricht, wie sie mir das erzählt?
Auf Sarah Cooper gewendet könnte man sagen, man glaubt ihr nichts, weil sie die Trump-Gesten nur schlecht nachmachen, faken kann. Aber gerade dadurch wird der so schwer parodierbare US-Präsident erkennbar als das, was seine Worte sind. Fake.
Matthias Dell über TikTok als Theaterinspiration. Wir haben es gerade gehört, auf der Social-Media-Plattform TikTok sind ganz eigene Spielformen möglich. Nicht zuletzt das lippensynchrone Aneignen von dem, was andere in ganz anderem Kontext gesagt haben. Ein Fan davon ist auch Konstantin Küspert, Autor und Dramaturg. Er ist unter anderem bekannt für sein Stück Die Reichsbürger und andere gesellschaftskritische Dramen. Auf Twitter hat er sich begeistert über TikTok geäußert. Ich habe vor unserer Sendung mit ihm darüber sprechen können und ihn erst einmal gefragt, ob er auch selber bei TikTok Videos hochlädt.
Nee, habe ich mich noch nicht getraut.
Warum?
Weil ich mich noch nicht so exponieren wollte tatsächlich. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich als Kind der frühen 80er noch nicht in meiner Teenie-Phase Facebook und Twitter und Instagram hatte und mich also lächerlich machen konnte in der Adoleszenz und habe eigentlich nicht so wahnsinnig große Lust, das jetzt unmittelbar sofort nachzuholen. Ich finde es aber total spannend. Also wenn es einen Soundbit oder einen Inhalt gibt, der mich wirklich anspringt, dann schließe ich das auch nicht aus, dass ich das mache. Also das finde ich schon spannend, mich damit auch kreativ auseinanderzusetzen, also schöpfend.
Sie haben auf Twitter, habe ich gelesen, einen Tweet gepostet, aus dem zitiere ich mal, da schreiben Sie, können wir auch mal darüber reden, dass mit TikTok ein genuin theatrales Social Media riesig groß wird. Die Kids klauen uns das alles, weil wir pennen und mit wir meine ich die Häuser, also die Theater. Da wird also gepennt, finden Sie?
Ja. Das ist ein Problem tatsächlich. Ich bin jetzt jemand, der weiß Gott kein Geek ist in dem Sinne, kein totaler Computer-Nerd. Und ich bin in meinen Engagements und auch in der Theaterszene, auch während des Studiums und so, bin ich immer als sehr technikaffin wahrgenommen worden. Wobei ich das Gefühl habe, im Vergleich zum Gros der Bevölkerung bin ich so im Mittelfeld. Aber die Theaterszene ist leider nicht besonders technikfreundlich oder auch digitalisierungsfreundlich. Es gibt jetzt einige Versuche, das zu ändern, allen voran Kai Voges natürlich mit der Akademie, aber auch Friedrich Kirschner mit seinem Studiengang Spiel und Objekt an der Busch in Berlin. Es gibt die ersten Leute, die auch Social Media auf eine ganz andere Art und Weise denken, wie zum Beispiel Ingo Savilla am BE. Aber generell sind wir eigentlich in unserer Szene hinten dran.
Aber das ist ja auch immer die Frage, wie ist denn sowas überhaupt praktikabel? Also wir haben diese Social-Media-Kanäle, wir haben sowas wie TikTok, wo man 15-sekündige oder auch 60-sekündige Videos von sich oder von was auch immer hochladen kann. Es ist ja nicht so einfach, erstmal zu sagen, wie nehmen wir so eine Kurzform und bringen die in einen theatralen Kontext? Bringen wir die auf die Bühne oder gehen wir komplett von der Bühne weg? Verlagern wir auch unsere künstlerischen Produktionen ein Stück weit ins Netz? Das hat ja jetzt während der Corona-Krise zwanghaft stattfinden müssen. Man hat auch das Gefühl, da haben sich alle irgendwie da drauf gestürzt. Es wurde zum Teil auch sehr unübersichtlich. Wer streamt gerade wo? Wer baut da gerade irgendwo ein kleines Video ein oder zeigt, was er oder sie da gerade so machen? Ist denn das dann sozusagen Ihre Schlussfolgerung? Wir müssen bei den Theatern anfangen, Videos online zu posten erstmal?
Das Problem ist, Sie wissen es, Theater funktioniert über Kopräsenz, über das gemeinsame Erleben einer Szene die aufgespannt wird durch die zentralen Theaterzeichen Körper und Stimme der SchauspielerInnen. Wir sind in dem gleichen Raum, wir erleben das, wir können uns dem nicht entziehen. Das funktioniert als Aufzeichnung nicht. Wir sehen in der Aufzeichnung ein Abbild der Inszenierung. Wir können nicht die Inszenierung nacherleben. Wir können sie analysieren, wir können sie betrachten und so weiter. Aber das ist nicht das Gleiche und das ist auch nicht vergleichbar damit. Was wir sonst machen mit Social Media am Theater, ist, wir benutzen das für werbliche Zwecke. Ne? Wir machen Instagram-Stories, wir machen Facebook-Posts, aber das wirklich schöpferisch zu benutzen, also eine neue Kunstform, diese Vorgänge sind ganz am Anfang und werden mit großem Misstrauen betrachtet, glaube ich, aus den Häusern heraus. Es ist zum Beispiel in meiner Erfahrung nach mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, aber auch mit meinen eigenen Engagements immer schwierig gewesen und immer ein Kampf gewesen, beispielsweise sowas Grundständiges wie WLAN auf den Probebühnen zu haben oder im Spielraum, also auf der tatsächlichen Bühne. Das war immer ein Riesenproblem. Die IT-Abteilungen im Theater sind zwar häufig sehr gut, aber die sind nicht dafür da, schöpferisch tätig zu werden, sondern die sind dafür da, vereinfacht gesagt, damit die Personalabteilung einen funktionierenden Drucker hat. Das ist schade. Da wird was verpasst. Da wird auch Manpower nicht genutzt.
Das heißt, was Ihnen vorschwebt, wenn ich das richtig sehe, wäre zum Beispiel, dass man bei einer Live-Performance auf der Bühne gleichzeitig Online-Performances mit hinzuschaltet, dass man da zusätzliche Ebenen mit hineinbringt, die wir ja in unserem Alltag auch sozusagen fast ständig parallel zu allem, was wir so machen, auch miterleben. Das wäre wahrscheinlich so eine dieser konkreteren Umsetzungsmöglichkeiten.
Ganz genau, das wäre eine der Möglichkeiten, die wir hätten. Wir könnten Layers haben, wir könnten beispielsweise, dass wir Übertitelungsvorgänge haben mit komplexen Projektoren und sowas, das könnte man alles mit einer suffizient komplexen App lösen. Die könnte dann auch von anderen Häusern immer adaptiert werden. Da könnte man quasi einfach den Leuten ermöglichen, Übertitel in anderen Sprachen zu haben. Das wäre jetzt so super basic. Oder man könnte, wenn man es wirklich ernst meint, mit Virtual Reality zusätzliche Layers haben, zusätzliche Inhalte, die uns dann tatsächlich diese Co-Präsenz, das gleichzeitig im Raum sein mit unserem Smartphone erweitern. Das Problem ist, häufig ist der Gipfel der Kreativität ausgeschöpft, indem das Beleuchter WLAN im Theaterraum heißt, bitte Handy ausschalten.
Nun ist ja das Theater eigentlich auch ein Raum, wo man mal zwischendurch sogar mit einer gewissen Erleichterung das Handy ausschaltet. Vielleicht ist das jetzt eine sehr konservative, altmodische Einstellung. Aber trotzdem ist es ja eigentlich auch so ein besonderes Merkmal, dass das Theater immer noch analog funktioniert und dass es auch diese vielen parallel ablaufenden Informationsstränge, dieses sich permanent nochmal hier und da weiter informieren, statt sich auf einen Moment zu konzentrieren, dass das da mal ausgesetzt ist. Aber wahrscheinlich geht es ja auch da um Inszenierung. Also wie inszeniere ich die Ablenkung und wie inszeniere ich auch die komplexeren Schichten, die da online mit einbezogen werden könnten?
Ganz genau. Ich sage ja nicht, dass wir das abschaffen. Ich sage ja nicht, dass das verboten wird, ohne Handy ins Theater zu gehen. Nur, dass man den theatralen Begriff erweitert. Wir haben in den letzten Jahren unter dem starken Produktionsdruck, in dem die Stadt- und Staatstheater in Deutschland stehen, haben wir angefangen, ganz massiv fremde Texte zu benutzen. Wir haben Filme dramatisiert, wir haben Romane dramatisiert, was ich jetzt als Theaterschriftsteller natürlich nur sehr bedingt gut finde, weil ich das Gefühl habe, wir können im dramatischen Schreiben genug schaffen. Wir wildern in allen Bereichen, in allen Kunstformen, aber graben die Digitalität, lassen die weitgehend außen vor. Und das ist total, meines Erachtens, fahrlässig. Sie werden jetzt sagen, Theater hat irgendwie 2500 Jahre ohne Handy funktioniert. Gebe ich Ihnen total recht, natürlich. Und es wird auch weiterhin funktionieren. Aber wir haben, und das dürfen wir nicht vergessen, als Spezies in den letzten 10 Jahren einen derartigen Evolutionsturbo gezündet durch das Internet, dass wir alles Wissen unserer kompletten Spezies jederzeit zur Verfügung haben. Und ich glaube, wir müssen das so denken, dass wir nicht die gleichen Menschen sind, wie die, die reingegangen sind. Sozusagen die Menschen zu Christi Geburt, zu Buddhas Lebzeiten und so vor tausenden von Jahren waren ähnlich wie die Menschen in den 1970er Jahren in Bezug auf ihr Kommunikationsverhalten. Aber die Menschen, die heute leben, sind nicht mehr die gleichen, die 1990 gelebt haben, in Bezug auf ihr Kommunikationsverhalten. Und das muss sich irgendwie im Theater, finde ich, widerspiegeln.
Sie haben ja gleich auch am Anfang schon gesagt, es hat sich schon viel verändert seit Ihrer Jugend, also in den 80er Jahren. Diese Welt ist ja wahrscheinlich auch eine Inspirationsquelle für Sie als Autor. Es ist aber auch, wie Sie ja schon gesagt haben, eine Welt, in der sich so viele Menschen jetzt zu Autorinnen und Autoren, zu Selbstdarstellern, Performern, Schauspielerinnen und Schauspielern machen. Wie schreibt man sich denn da eine eigene Position herbei und hebt sich aus dieser Masse ab? Das ist ja dann auch eine Herausforderung. Sie sagen, Sie machen keine Videos auf TikTok, aber das ist ja sozusagen die Szene, in der man sich dann bewegt, wo alle performen und alle eigentlich sich auch als Autorinnen und Autoren verstehen.
Ja, aber das ist ja das Wunderbare. Das ist sozusagen die Chance, die TikTok bietet. Jetzt natürlich, abgesehen von dem ganzen chinesischen Netzwerk und die ganzen Datenschutzbedenken und so weiter. Aber diese Partizipation mit theatralen Mitteln, sich zu zitieren, sich aufeinander zu beziehen, selber zu zeigen, was man kann, wie man schöpferisch tätig werden kann mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Stimme, ohne sich eitel in Szene zu setzen wie bei Instagram oder zynische Kommentare abzugeben, wie Sie haben es vorhin gesagt, unter anderem auch ich auf Twitter. Das ist das Wunderbare, was TikTok kann, und ich finde das eine große Chance. Ich weiß nicht, inwieweit ich mich davon abheben kann. Ich hoffe durch Qualität. Ich glaube, dass in ein Theaterstück auch die Sachen, die ich schreibe, ein bisschen mehr Arbeit reinfließen als in so ein 15-Sekunden-TikTok-Video. Aber es ist ja auch was anderes. Diese Snippets, diese Kürzen, diese kurzen TikTok-Dinger, das sind so theatrale Bissen, Happen, die auch der Sehgewohnheit Rechnung tragen, der kurzen Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Und das kann, wenn wir das richtig spielen als Szene, könnte das dazu führen, dass wir eine totale Renaissance erleben.
Dass es also tatsächlich Lust macht aufs Theater und auch Lust dazu macht, ins Theater zu gehen und da diese Spielformen auch zu entdecken wieder und neu zu entdecken und anders zu definieren.
Genau. Das Problem ist ja, die Theater in Deutschland sind häufig immer an den ersten Adressen, ne, mitten in der Stadt. Aber den meisten Menschen stoßen Theater ja nicht zu. Für die allermeisten Menschen der Stadtbevölkerung sind Theater was, was ihnen nicht passiert, sondern was 3 Stunden am Tag offen hat und wo die Eltern reingehen oder wo man mal mit der Schule reingezwungen wird. Aber die Leute, die jetzt da auf TikTok aktiv sind, das sind Menschen mit allen möglichen Hintergründen. Ganze Diversität unserer Gesellschaft wird da abgebildet, zumindest in Bezug auf die Demografie, jetzt nicht unbedingt aufs Alter, aber in Bezug auf die Migrationshintergrund oder was auch immer. Und diese Leute gehen sonst nicht oder kaum ins Theater. Und hier erleben sie theatrale Mittel, theatrale Performances, was eigentlich unsere Kernkompetenz sein sollte. Und die spielen das durch und schenken das im Prinzip den Chinesen oder halt einander. Und wir schauen mit dem Ofenrohr ins Gebirge, wie meine Mutter sagt. Wir müssen uns als komplette Szene massiv in diese Richtung bewegen. Auch in Bezug auf unsere Daseinsberechtigung, in Bezug auf unsere Verantwortung als staatlich geförderte Kulturbetriebe, die auch in einer möglichen zweiten, dritten, vierten Welle Corona vorkommen wollen.
Der Autor und Dramaturg Konstantin Küspert. Am Theater Regensburg wird gerade seine Überschreibung von Lessings Nathan der Weise geprobt, die dann im September Premiere haben soll.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Oliver Rehse für uns, Intendant des Berliner Ensembles. Er findet seinen großen Moment im Tanztheater.
Meine geniale Stelle ist der Moment, wo Lutz Förster bei Pina Bausch auf der Bühne steht, dieser grandiose Tänzer, Darsteller, und er sagt, ich habe noch Termine frei. Also morgen zum Beispiel, da habe ich gar nichts. Oder wenn Sie wollen, auch in der nächsten Woche. Oder dann natürlich im Herbst. Naja, wenn das für Sie nicht passt, dann kann ich auch im Dezember, aber nicht am 24. nachmittags. Da bin ich bei meiner Großmutter. Ein wunderbarer Moment des Theaters. Ich hatte immer einen kleinen Terminkalender oben in der Brusttasche stecken und ich konnte mich sehr mit Lutz Förster identifizieren, wenn ich auch leider ein paar mehr Termine habe.
Oliver Rehse, Intendant des Berliner Ensembles, über den Tänzer Lutz Förster in einer Pina Bausch-Inszenierung über zu volle und zu leere Terminkalender. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Wenn Sie die Beiträge unseres Theatermagazins noch einmal nachhören wollen, können Sie das wie immer jederzeit tun unter deutschlandfunkkultur.de.